Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Sehr schön, dass ich einmal mehr da bei euch im Bischofszelt sein darf. Ich darf heute weitermachen mit der Predigtserie, wo man über das Himmelreich Gottes aus verschiedenen Gleichnissen redet. Und so werfen wir heute einen Blick auf das Gleichnis, wo ein Mann seinen Knechten die sogenannten Talente verteilt oder anvertraut. Zum Anfang möchte ich das Gleichnis gerade vorlesen. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder an einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort: Du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Für mich hat das Gleichnis lange Zeit so ein gewisse Schutterfaktor hatte, wenn ihr wisst, was ich meine. Irgendwie gerade das Schicksal von dem dritten Knecht, wo so hart dran wird und einfach in die Finsternis rausgeworfen wird, wo es nur, wie es heisst, laut Jammern, angstvolles Zittern und Beben gibt. Also dort will niemand hin. Irgendwie der Abschluss. Es gibt irgendwie Gleichnis wie das vom verlorenen Sohn, wo sich bis zum Schluss richtig schön anfühlt, und dann gibt es Gleichnisse wie da, wo einfach so ein bisschen, ja, einen gewissen Schutterfaktor haben. Aber was will Jesus mit dem Gleichnis sagen? Er hat da zu seinen Jüngern, also nur zu seinen Jüngern, gesagt. Um das herauszufinden, möchte ich nachher die einzelnen Elemente etwas genauer anschauen von dem Gleichnis und dann auch suchen, was die echt zu bedeuten haben. Aber zuerst möchte ich nochmal das ganze Gleichnis, weil es doch recht lang ist, in eigenen Worten nochmal zusammenfassen. Es geht um einen wohlhabenden Mann, der verreist. Bevor er verreist, verteilt er seinen ganzen Besitz seinen Knechten. Und wie die Knechte mit seinem Besitz umgehen, verwaltet, entscheidet darüber, ob sie ins Freudefest hineingelassen werden oder in die Finsternis geworfen werden. Ich möchte euch auch noch kurz etwas zu dem Kontext erzählen, wo Jesus das Gleichnis erzählt hat. Im Matthäusevangelium steht das Gleichnis nämlich in einer längeren Rede von Jesus. Die Rede wird Ölbergrede oder auch Endzeitrede genannt, weil es genau um das geht. Auslöser für die Rede sind eigentlich die Jünger selber gewesen, weil sie haben Jesus gefragt, bitte sag uns doch, wann wird der Tempel zerstört? Wann wirst du wieder zurückkehren? Wann wird das Ende der Zeit sein? Und so hat Jesus die Rede angefangen, wo das Gleichnis ein Teil ist. Es geht also um die Endzeit. Und die Zeit, wo Jesus wiederkommt und mit dem Gleichnis erzählt Jesus, wie es mit dem Himmelreich sein wird, wenn er wiederkommt. Schauen wir uns nun die einzelnen Elemente an und was die bedeuten. Zuerst kommen wir zu dem wohlhabenden Mann, der verreist und seinen Besitz verteilt. Bei ihm handelt es sich um Jesus selber. Wie der Mann im Gleichnis hat auch Jesus die Welt verloren, ist verreist und kommt noch lange Zeit, wie es im Gleichnis heisst, wieder. Und wie ich vorher schon gesagt habe, um das geht es. Wie sieht es mit dem Himmelreich aus, wenn Jesus wiederkommt? Dann kommen wir zu den Talenten zu sprechen. Jesus verteilt seinen Knechten also die Talente. Was heisst das aber? Bei diesen Talenten, die da im Gleichnis erwähnt werden, handelt es sich nicht um das, was wir unter Talent verstehen. Es geht also nicht um irgendwelche speziellen Fähigkeiten oder Eigenschaften. So ein Talent aus dem Gleichnis ist eine Maßeinheit für einen Geldbetrag. Dabei handelt es sich um einen extrem hohen Geldbetrag. Ein Knecht hat etwa 20 Jahre müssen arbeiten, ohne auch nur ein bisschen von dem auszugehen, um so ein Talent zusammenzukriegen. Wichtig für uns ist, um zu sehen, ein Knecht, für so einen Knecht wäre es unmöglich, zu so einem Talent zu kommen. Das geht einfach nicht. Die einzige Möglichkeit ist, dass er es von seinem Herr überkommt. Aber was ist jetzt die sinnbildliche Bedeutung von so einem Talent? Jesus sagt im Johannes 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Da redet Jesus über den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist da, wo Jesus uns hinterlassen hat, uns gegeben hat, wo er gegangen ist, so wie eben der Mann im Gleichnis, wo sein Besitz aufteilt hat. Also kann man sagen, dass die Talente für den Heiligen Geist stehen. Der Heilige Geist ist etwas, wo wir nicht aus uns selber erwirken können. Wir können das nicht aus uns produzieren. Genauso wenig wie eben ein Knecht selber zu so einem Talent hätte kommen können. Das ist einfach nicht möglich. Wir können zu dem Heiligen Geist nur kommen, wenn Jesus uns gibt. Genau wie bei den Knechten und dem Talent. Natürlich bewirkt der Heilige Geist auch Begabungen und Befähigungen in uns. So können wir es zum Beispiel auch im 1. Korinther Kapitel 12 lesen. Da werden alle die Geistesgaben genannt. Aber Jesus gibt uns den Heiligen Geist nicht einfach nur darum, dass wir zu coolen Fähigkeiten kommen und coole Begabungen haben, sondern da geht es noch ein bisschen um mehr. Durch den Heiligen Geist lebt Jesus in uns und wirkt in dem neuen Leben in uns. Und das neue Leben soll zur Entfaltung kommen in uns. Also der Heilige Geist ist viel mehr als einfach nur Fähigkeiten und Begabungen. Auf das komme ich nachher nochmal zu sprechen. Zuerst schauen wir noch auf die drei Knechte. Und dort wird es richtig spannend. Sie unterscheiden sich nämlich in zwei verschiedenen Dingen. Der erste Unterschied ist, dass die drei Knechte alle eine verschiedene Anzahl an Talent bekommen haben. Einer hat 5 bekommen, einer hat 2 bekommen und einer nur 1. Aber wenn jetzt die Talente gleichbedeutend mit dem Heiligen Geist sind, heisst das dann, dass einer einfach viel mehr Heiligen Geist bekommen hat, wie ein anderer? Dann ist ja logisch, dass der, der weniger Heiligen Geist bekommen hat, nicht so gut abschneidet, wie der, der viel bekommen hat. Aber genau um das geht es nicht. Oder genau das wird Jesus da nicht sagen. Er sagt vielmehr, dass der Heilige Geist in jedem Mensch unterschiedliche Auswirkungen hat. Wenn man zum Beispiel den, der 5 Talente bekommen hat, anschaut und den, der 2 Talente bekommen hat, die haben verschiedene Auswirkungen gehabt. Der hat 5 dazu gewonnen, der hat nur 2 dazu gewonnen. Aber Jesus reagiert bei beiden genau gleich. Er lobt beide genau gleich. Also es kommt nicht darauf an, wie hoch das da ist, wohin er rausschaut, sondern dass da, wo Jesus uns gibt, wirksam wird in unserem Leben. Der zweite Unterschied zwischen den Knechten ist, wie sie auf das Talent, auf das, was Jesus gibt, reagieren. Der erste und der zweite Knecht nehmen das Geld an und fangen sofort an, damit zu arbeiten. Weil sie das angenommen haben, hat sofort einen Einfluss auf ihr Leben und es bringt Frucht. Beim dritten Knecht ist das anders. Er nimmt das Geld nicht an, sondern vergrabt es in der Erde. In der Erde bringt es keine Frucht. Dort bringt es niemandem etwas. Das Leben bleibt gleich. Der Unterschied ist also, dass die eine den Heiligen Geist annimmt, so dass er wirksam in ihrem Leben wird, Frucht bringt und der eine eben nicht. Und diese Entscheidung hat folgenschwere Konsequenzen. Wo dann Jesus zurückkommt zu seinen Knechten, zieht er sie zur Rechenschaft. Wie gesagt, lobt er die ersten beiden genau gleich für das, was sie erwirtschaftet hat für die Frucht in ihrem Leben, weil sie eben den Heiligen Geist angenommen haben. Der dritte aber, der hat nichts vorzuweisen. Und da wird es spannend. Und da ist auch genau da, wo so ein bisschen der Schudderfaktor auslöst. Der dritte Knecht weiss genau, dass er nichts hat und er hat auch schon eine passende Ausrede oder Erklärung dafür parat, wieso das da so ist. Ich lese da gerade nochmal vor. Er hat nämlich gesagt, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Also der dritte Knecht sagt eigentlich nichts anderes wie du, Jesus, du bist ungerecht. Du nimmst da, was dir nicht gehört, du sammelst ein, was du nicht ausgestreut hast und da macht mir Angst. Und weil ich dir Angst habe, habe ich das, was du mir gegeben hast, einfach vergrabt, da hast du es wieder. Ich finde das richtig spannend. Habt ihr schon mal mit Menschen über Gott geredet, die wohl von Gott wissen, aber keine persönliche Beziehung zu ihm haben? Obwohl sie keine persönliche Beziehung haben zu Gott, haben sie doch irgendeine Vorstellung, irgendeine Meinung darüber, wie und wer Gott ist. Und in den allermeisten Fällen ist es sehr ähnlich wie die von dem Knecht. Sie sagen, Gott ist ungerecht. Er ist ein Tyrann. Er nimmt sich einfach, wann er will. Wie reagiert der Herr auf die Worte vom Knecht? Er sagt, ja, wenn du schon weißt, dass ich ungerecht bin, warum hast du denn nicht das Geld auf die Bank gebracht? Dann hätte ich noch Zinsen bekommen. Und bei dieser Antwort ist sehr wichtig, dass man genau anschaut, weil Jesus gibt am Knecht nicht Recht damit. Er sagt nicht, ja, du hast Recht, ich bin ungerecht, darum hättest du das Geld müssen auf die Bank bringen. Wenn wir das gleiche Gleichnis im Lukas-Evangelium lesen, sehen wir dort noch einen Zusatz. Dort sagt nämlich der Herr, mit deinen eigenen Worten werde ich dich richten. Also er verwendet eigentlich das Wort vom Knecht gegen ihn und sagt, ja, wenn du schon gemeint hast zu wissen, dass ich ungerecht bin, wieso hast du denn nicht so und so gehandelt? Und in dem Sinne habe ich eine wirklich wichtige Wahrheit für uns entdeckt. Jeder Mensch ist Gott gegenüber eine Verantwortung schuldig. Die Verantwortung, von dieser Verantwortung kann sich kein Mensch entbinden. Auch dann nicht, wenn er ein falsches oder verdrülltes Gottesbild hat. Ja, nicht einmal dann, wenn das Gottesbild auch noch wahr wäre. Gott bleibt Gott. Selbst dann, wenn er ungerecht wäre. Wenn also wir Menschen sogar einem ungerechten Gott eine Verantwortung schuldig sind, wie viel mal mehr denn an einem Gott, der es gut meint mit uns, der gerecht ist, der das Beste uns hervorbringen will. Wie ich schon gesagt habe, die Entscheidung, ob man das annimmt, wo Jesus uns gibt, hat folgenschwere Konsequenzen. Weil der Dritte nichts vorzuweisen hat, wird er in die Finsternis rausgeworfen. Da, wo er hat oder glaubt zu haben, wird ihm genommen und wird einem anderen gegeben, der schon 10 Talente hat. In dem Sinne wird sichtbar einfach ein Überfluss, das in Gottes Gegenwart herrscht und abseits von ihm absolut nichts herrscht. Aber da würde ich nochmal ein bisschen nachhaken, weil da kann man vielleicht schnell ein bisschen falsch verstehen. Heisst das denn jetzt, dass ich muss möglichst wirksam alles machen und tun und irgendwie eine Frucht anbringen, dass ich da ja in das Fest hineingelassen werde und nicht so wie der dritte Knecht irgendwo in eine Finsternis rausgeworfen wird? Nein, genau um das geht es nicht. Es geht darum, dass wir das, was Jesus uns gibt, gratis wohlbemerkt, umsonst gibt, annehmen, sodass das, was er uns gibt, uns wirksam wird. Es ist nicht unsere eigene Kraft. Es ist Jesus, der wirkt. Also, wer sind die drei Knechte? Die beiden, die das Talent angenommen haben, den Heiligen Geist angenommen haben, sind Christen, die in Verbindung mit Jesus leben. Der dritte Knecht ist ein sogenannter Mitläufer. Er hat wohl gehört von Gott, von Jesus, das Evangelium, die gute Nachricht. Aber es ist nicht zu Frucht gekommen in seinem Leben. Es hat keine Auswirkung gehabt in seinem Leben, weil er es nicht angenommen hat. Um noch ein bisschen eine andere Sicht auf das Gleichnis zu geben, möchte ich euch noch einen bekannten Vers aus dem Johannesevangelium vorlesen. Dort geht es meiner Meinung genau ums Gleiche wie in dem Gleichnis. Steht im Johannes 15, Vers 5 bis 6. Dort sagt Jesus: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Genau um da geht es in dem Gleichnis. Es steht nicht im Zentrum, wie viel Frucht oder wie die aussieht, oder es geht um die Verbindung. Wenn die Verbindung besteht, dann kann es nur Frucht bringen. Es geht gar nicht anders. Wenn wir da annehmen, wo Jesus für uns parat hat, wo er uns anbietet und schenkt, kann es nur Frucht bringen. Es geht nicht anders. Der Heilige Geist ist lebendig und er lebt. Wenn wir ihn annehmen, wird da eine Wirkung haben in unserem Leben. Bleibt mit Jesus verbunden. So entsteht Frucht, wo Gott gefällt. Als ich noch jünger war, habe ich in Predigten auch immer viel darüber gehört. Frucht bringen, Frucht ist wichtig, dort Frucht. Und in meiner Vorstellung hat das immer geheissen, Menschen zum Glauben bringen, Menschen zu Jesus bringen, vielleicht eine Gemeinde gründen oder was auch immer. Alle die äußeren Sachen, die man tun kann. Ein Stück weit stimmt das, das gehört auch zum Fruchtbringen, aber es ist lange nicht alles. Der Heilige Geist wirkt noch auf ganz viele andere Arten und Weisen in uns. Zum Beispiel gehören da auch Früchte vom Heiligen Geist dazu, wo sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Alle diese Sachen haben mit unserem Charakter zu tun, wo der Heilige Geist den Einfluss darauf nehmen will, wo er darin wirksam werden will, Veränderung schaffen, Frucht schaffen, dass wir nicht einfach nur stehen bleiben, sondern weiterkommen, uns entfalten können. Auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht gern hören. Aber wir Menschen stehen vor Gott in Verantwortung. Und dieser Verantwortung können wir nur mit dem Heiligen Geist gerecht werden. Und damit wir den Heiligen Geist empfangen können, ist Gott selber Mensch geworden, ist er auf die Erde gekommen, ist er ans Kreuz gegangen, um für unsere Schuld zu bezahlen. Durch das ist das erst möglich geworden. Als ich heute Morgen hier reingekommen bin, habe ich den coolen Vers da hinten gelesen und der passt so gut. Den Urheber und Vollender des Glaubens. Schon gut. Er hat es möglich gemacht, dass wir den Heiligen Geist empfangen können, weil er für unsere Sünde gestorben ist und weil der Heilige Geist in uns wirksam wird, in uns lebt, wird er den Glauben vollenden. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Für das brauchen wir den Heiligen Geist. Ich finde das so gut, wie auf der einen Seite ja der Anspruch von Gott an uns besteht und auf der anderen Seite gibt er alles an für uns, dass wir dem gerecht werden können. Es ist nicht unsere Kraft. Es ist Gott, der in uns wirksam wird. Und so, in dieser Verbindung mit Jesus, dem Wirken vom Heiligen Geist, kann unser und tut unser Leben Frucht bringen, wo Gott gefällt. Ich möchte zum Abschluss noch gern beten. Ja, Jesus, ich danke dir so vielmal, dass ja, dass du alles gegeben hast. Du heiliger Gott bist Mensch geworden und bist für uns gestorben. Hast alles für uns angegeben und bietest uns da an, dass wir dir gerecht werden können. Wir können das niemals aus eigener Kraft machen. Und darum gibst du uns das wertvolle Geschenk. Hilf uns dabei, dass die Verbindung zu dir immer stärker darf werden. Ja, wir haben vorher gesungen, dich zu kennen, das ist alles. Dich zu lieben, das ist alles. Dir zu dienen, das ist alles. Und das geht nur durch den Heiligen Geist, der uns in ihn wirksam wird bis zum Schluss. Danke dir, Jesus, dass du das möglich gemacht hast. Du bist so gross. Du bist so gut. Du bist die größte Freude, die es gibt. Amen.